Also kein Scherz, wir haben tatsächlich Gottesdienst heute. Wir haben daheim, unsere Kinder haben daheim schon ein bisschen gewitzelt. Wir haben gefunden, man könnte einfach sagen, April ist gar kein Gottesdienst heute. Aber es ist ja immer Gottesdienst, weil das ja nichts mit dem Anlass zu tun hat, den wir haben, sondern mit unserer Herzenshaltung. Amen. Halleluja. Jetzt, Kinder, könnt ihr schnell hören. Wie sagt man an einen Sohn von einem König? Hä? Wer weiss das? Wie sagt man einen Sohn von einem König? Ein Prinz, genau. Und wie sagt man eine Tochter von einem König? Prinzessin. Super. Was sind wir? Sind wir Söhne und Töchter von einem König? Ja, dann sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Und was haben die auf dem Kopf? Ein Krönli, genau. Wir waren gestern an einem Leitertag mit ein paar Leuten von unserer Gemeinde hier. Und am Schluss haben sie uns das Kärtchen da mitgegeben, so ein gelbes Kärtchen. Da heisst es drauf, ihr könnt es auch nicht lesen von so weit, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich glaube, es hat mir selber gut getan. Sie haben uns dann gesagt, jetzt tut die Augen zu und tut mal spüren, so im Geist, ob eure Krone gerichtet ist. Und ich habe das Gefühl, es gut ist, wenn wir das heute Morgen auch machen. Du bist ein Sohn, eine Tochter von einem König. Da ist Würde drinnen und er hat dich gekrönt mit seiner Gerechtigkeit. Und dass du einfach die Augen zumachst mal und so im Geist spürst, sitzt die Krone auf deinem Kopf? Ist sie schief? Ist sie allenfalls gar nicht auf dem Kopf? Liegt sie irgendwo noch am Boden? Dann nimm sie. Setzt er sie auf den Kopf und richtet sie. Mhm. Und Vater im Himmel, ich will dir von ganzem Herzen danken sagen, dass du uns zu Söhnen und Töchtern gerufen hast. Und dass du uns mit dem in die Würde hineingenommen hast, als Königskinder. Und dass du uns gekrönt hast mit dieser Gerechtigkeit, die in dir ist. Wo du uns durch deinen Sohn hast geschenkt. Und wir wollen die Würde auch empfangen. Wir wollen all das, was hat wollen rütteln an dieser Krone, an dieser Würde, an dieser Identität, dass wir deine Kind sind. Wir wollen all das einfach jetzt dir bringen und bitten, dass du es neu ausrichtest auf dich. Wir wollen dir danken sagen, dass du uns die Würde schenkst. Danke, dass du den Gottesdienst in deine Hände nimmst, uns begleitest, dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir hören können, was dein Geist uns zu sagen hat. Und dass du uns auch reinnimmst in eine Anbetung, in einen Lobpreis von unseren Herzen. Wenn dir sagen, der Gottesdienst gehört dir, soll ein Ort sein, wo du uns kannst begegnen, wo du dich selber kannst verherrlichen. Amen. Wenn wir weiterfahren, einfach mit dieser Anbetung, mit der Krone auf dem Kopf, mit erhobenem Haupt, den Gott, unseren König, anzubeten. Also mit der Krone auf dem Kopf. Da muss man nämlich anders rumlaufen, habt ihr das schon gemerkt? Und wenn man so rumläuft, geht sie nämlich runter. Wenn man Krone auf dem Kopf hat, man spürt schon irgendwie, es braucht wie die Würde, die da ist. Man läuft aufrecht. Oder? Wir dürfen aufrecht als die Königskinder laufen, müssen uns nicht schämen, müssen uns nicht verstecken, müssen nicht beugt sein, nicht abschauen, müssen auch den Kopf nicht hängen. Müssen aber auch nicht unser Ohr links und unser Ohr rechts neigen, was all die anderen Leute denken und meinen und sagen, sondern dürfen unser Haupt erheben zu unserem Gott, der unser Vater und unser König ist. Wir haben schon ein paar Mal jetzt in Folge uns bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema Sohnschaft und habe ganz interessante Sachen entdeckt. Dass Gottes Idee von Anfang an war, schon als er Adam und Eva geschaffen hat, Söhne zu haben, Töchter zu haben, die seine Herrlichkeit widerspiegeln, die sein Reich repräsentieren. Wir haben das letzte Mal ein bisschen angeschaut, dass es darum geht, dass wir eigentlich Repräsentanten sind. Ebenbild von Gott zu sein heisst, ihn zu repräsentieren. Das heisst, nicht gleich zu sein wie er, sondern ihn zu repräsentieren, ihn sichtbar zu machen, ihn zu verherrlichen. Und interessant ist ja, wenn wir nachher ins Leben von Jesus hineinschauen, dass genau das passiert. Durch Adam und Eva, durch den Sündenfall, ist die Sohnschaft in ihrem Leben zerbrochen worden, zerstört worden. Und durch Christus ist die Sohnschaft wiederhergestellt worden. Er hat den Vater neu können präsentieren, ihn neu zeigen, wie er ist. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ich bin gekommen, für einen Weg zum Vater wieder aufzutun, für euch den Weg zum Vater zu zeigen. Es geht also alleine um das. Jesus hat das wiederhergestellt, was durch einen Sündenfall zerstört, kaputt gemacht ist worden. Und trotzdem, dass wir wiedergeboren sind, Kinder von Gott sind, haben wir gemerkt, ja, manchmal, ist die Regierung von dem Sohn oder die Sohnschaft in unseren eigenen Herzen manchmal noch nicht immer so ganz hergestellt, oder? Wir fühlen uns noch nicht immer so. Wir leben trotzdem noch in einer gefallenen Welt, da in einer gefallenen Schöpfung und sind tagtäglich mit dieser gefallenen Natur konfrontiert, von uns selber, aber auch um uns herum. Und wenn wir im Römer 8, Vers 19 lesen, bis 22, wo der Paulus schreibt, denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen, doch durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Also die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt, heisst es dann nachher noch weiter. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und das haben wir letztes Mal auch ein bisschen angeschaut. Wir sind wie die aus dieser Sohnschaft rausgefallen und in die Weise Mentalität reinkommen. Das ist die Folge vom Sündenfall. Dass wir die Sohnschaft verloren haben, dass wir uns wie Waisenkind fühlen und verhalten. Das ist unsere Natur geworden. Das ist unser Normales geworden. Und das heisst, wir müssen selber für unsere Versorgung schauen. Wir müssen selber für unseren Schutz schauen. Und haben aufgrund von dem ganz häufigen Mechanismen entwickelt, wie wir uns schützen können, wie wir uns versorgen können. Und alles dreht sich nur noch um uns. Wir müssen selber schauen. Das ist wie der Fluch, der gekommen ist, wo wir aus dieser Sohnschaft rausgefallen sind, dass wir jetzt selber müssen schauen. Im Schweissen deines Angesichts, oder? Hat Gott gesagt. Musst du jetzt selber schauen. Wie du dich versorgst. Dass der Ackerfrucht bringt. Vorher im Garten eh, dann war Versorgung einfach da gewesen. Und jetzt müssen wir selber schauen. Also, es ist nicht nur der Mensch, der gefallen ist, sondern noch dort, wo ihm Gott die Autorität gegeben hat, nämlich über die Schöpfung. Wo Gott den Mensch geschaffen hat, hat er ihnen den Auftrag gegeben, die Erde beherrschen. tut über sie regieren. Also er hat ihnen das Mandat gegeben, das ist jetzt eben ein Mandat, oder? Verantwortung gegeben, für die Welt zu sorgen. Und hat es ihnen gegeben und niemand anderem. Und durch einen Sündenfall ist das Mandat nicht automatisch entzogen worden. Gott hat dann nicht gesagt, ja okay, jetzt seid ihr da aus meiner Ordnung rausgefallen, die sind gar nicht mehr Söhne und Töchter. Jetzt könnt ihr das nicht mehr machen, jetzt schaue ich wieder selber. Hätte er ja können, eigentlich. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat das Mandat, das er den Menschen gegeben hat, ist geblieben. Nur, dass es jetzt eben korrupt war. Entstellt war. Pervertiert ist. Die Art und Weise, wie wir Menschen zu dieser Erde schauen und Sorge haben, ist eben nicht mehr so, wie es von Gott gedacht war. Weil wir ihn gar nicht mehr repräsentieren. Sondern nur noch uns selber. Weil es nur noch um uns geht, um unseren Profit, um unsere Gier, um unsere Befriedigung. Und gar nicht mehr darum geht, dass wir Verwalter sind von diesen Gaben, die uns Gott geschenkt hat, sondern wir spielen uns als, Besitz, als Besitzer aus, auf. Und tun so, wie das uns gehört und raffen immer mehr an uns, dass wir immer mehr Sicherheit und mehr Versorgung haben. Das ist unsere Natur geworden. Und die ganze Schöpfung heisst es darum, die unter dieser pervertierten Herrschaft vom Mensch leidet, seufzt, leidet mit und wartet auf das Offenbarwerden von den Söhnen von Gott. Wartet darauf, dass etwas sichtbar wird von dieser Sohnschaft. Im Mensch. Weil nur durch den Mensch kann es ändern. Weil der Mensch das Mandat hat. Und der Teufel hat das natürlich auch gewusst, dass der Mensch das Mandat hat über die Erde. Und er hat gewusst, wenn ich regieren auf dieser Erde, dann kann ich nicht einfach daher spazieren, sondern ich muss es dort holen, wo das Mandat ist. Und das war eben beim Mensch gewesen. Und alles, was passiert hier, auch von der unsichtbaren Welt her, auch an dämonischen Aktivitäten, kann nur durch einen Mensch geschehen. Es passiert nicht einfach irgendwie. Gott wirkt durch einen Mensch auf der Erde, aber Satan wirkt auch durch einen Mensch auf der Erde. Also wir sind wie die Schnittstelle zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt. Und unser Leben, unsere Geisteshaltung beeinflusst das, wie die Welt hier ist. Sie sind vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber es ist ja so. Und die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne, die Sohnschaft von Gott wieder offenbar wird. Dass die Befreiung, die Herrlichkeit, das Mandat wiederhergestellt wird. Dass Menschen da sind, die auf dieser Erde Gottes Reich repräsentieren. Seine Werte repräsentieren. Seine Liebe, seine Kraft, seine Vollmacht. Und es ist auch interessant, wenn wir nachher so ein bisschen schauen in die Bibel, dass die Schöpfung tatsächlich interessanterweise immer wieder reagiert, wenn ein Sohn aufsteht. Das hast du schon gemerkt. Die Schöpfung reagiert auf die Söhne. Das ist nicht nur einfach irgendein so ein netter Vers da, oder Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet da drauf. Die Schöpfung reagiert auf die Söhne. Wenn Sohnschaft wiederhergestellt ist. Und am eindrücklichsten ist es natürlich bei Jesus selber, oder? Wo der Sohn, das Urbild, die Wiederherstellung vom Sohn kommt, die Schöpfung reagiert. Die Schöpfung? Das war ein Stern mal am Himmel, oder? Ja, wo ist der hergekommen? Die Astronomen wissen nämlich nicht so genau, was das war. Das kann man irgendwie nicht so recht nachvollziehen. Sie sagen, zu der damaligen Zeit, wenn man das jetzt alles da zurück, hat es eigentlich keine Komet oder solche Sachen gegeben. Das Einzige, was es gibt gewisse Sternkonstellationen, die ein bisschen nach Binang sind, aber das vermann ich das so ganz zu erklären, dünkt mir immer. Wo reagiert die Schöpfung auch noch? Im Leben von Jesus. Natur. Ja, dann, wo er stirbt, da können wir vielleicht doch von vorne an so ein bisschen. Wie? Ja, gut, das ist. Ja, okay. Das ist das erste Wunder, das Jesus da hat. Wasser, das zu Wein wird. Oder? Die Schöpfung reagiert. Jetzt wird plötzlich Wasser, das ist doch etwas Natürliches, das ist doch etwas Schönes. Jetzt wird plötzlich Wasser zu Wein. Das ist noch speziell, oder? Oder wo reagiert die Schöpfung auch noch? Ja, natürlich. Da sind sie in diesem Schiff unterwegs, die Jünger. Und dann kommt der gewaltige Sturm. Wir lesen die Stelle mal, Matthäus 8. Dass wir so ein bisschen reingenommen sind, das Geschehen, Matthäus 8, 24. Dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen, und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Die Schöpfung reagiert auf das Wort vom Sohn, oder? Das war für sie so wie noch neu gewesen. Das ist krass, oder? Es gibt andere Beispiele noch. Was kennt ihr noch für Beispiele? Ja, wir bleiben noch schnell bei Jesus. Wir können dann schon noch ins Alte Testament. Noch schnell im Leben von Jesus bleiben. Der Sohn, oder? Wie reagiert die Schöpfung auf den Sohn? Ja, ganz genau. Das ist auch so ein herrliches Beispiel. He? Der Feigenbaum, Matthäus 21. Das können wir auch noch schnell lesen. 19 ist das. Als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückging, bekam er Hunger. Er entdeckte einen Feigenbaum an der Straße und ging hinüber, um zu sehen, ob Feigen daran waren. Aber es waren nur Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, du sollst nie wieder Früchte tragen. Und der Feigenbaum verdorrte im selben Augenblick. Die Jünger waren sehr erstaunt, als sie das sahen. Und fragten, wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell verdorrt ist? Natur reagiert auf den Sohn, oder? Es gibt noch so andere Beispiele. Ganz genau. Da haben die ganze Nacht gefischt, die Profifischer, oder? Haben genau gewusst, wenn sie die guten Zeiten, wo sind die guten Orte, wo können wir die Netze auswerfen, dass es viel Ertrag gibt, und es heisst, sie haben nichts gefischt. Gar nichts. Habe ich die noch aufgeschrieben, da? Fischfang, genau, das haben wir auch noch. Lukas, ein paar Beispiele habe ich aufgeschrieben, nicht alle. Aber wenn ihr die schon bringt, die ich auch aufgeschrieben habe, dann ist es umso besser. Lukas 5, 4 bis 9. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot. Und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein großer Sünder. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Also wie kommt jetzt das, dass die Fische plötzlich in das Netz hineinschwimmen? Also Jesus sagt das Wort, der Sohn redet Und irgendwie plötzlich muss man sich vorstellen, oder? Jetzt die Fische, die da in dem ganzen See verteilt sind, die sich vorher die ganze Nacht erfolgreich vor diesen Netzen können verstecken, plötzlich schwirren die alle in das Netz hin. Muss man vorstellen, die sind so voll gewesen, die Netze. Also, beide Schiffe sind fast untergegangen. So schwer sind die beladen gewesen. Also, krass, oder? Die Schöpfung reagiert auf einen Sohn. Haben wir schon ein Beispiel? Genau. Ja. Genau. Das ist jetzt eben, das wäre am Schluss. Das ist klar, auch bei der Kreuzigung. Die Natur reagiert, oder? Plötzlich ist es feister mit dem Nachmittag. Plötzlich kommt das Erdbeben. Das ist also, Natur reagiert. Aber wir haben noch andere Beispiele. Jesus ist zum Beispiel mal über das Wasser gelaufen, oder? Hat mal vorübergehend gewisse Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Und läuft über das Wasser. Mitten in der Nacht kommt er daher. Und die Jünger haben das Gefühl, das Gespenst, Hilfe, da kommt etwas. Wer sagt, nehmt uns keine Angst, ich bin's. Und der Petrus sagt, wenn du es bist, dann befiehl mir und ich komme auf das Wasser. Und jetzt kommt eine ganz heikle Situation. Jetzt ist nämlich sozusagen ein Sohnschaftstest, oder? Ist jetzt der Petrus auch schon ein Sohn? Ist er schon in der Reife? Hat er das Vertrauen? Und er hat es. Und er steigt aus dem Schiff raus und tritt auf das Wasser und er sinkt auch nicht ein. Gut. Und läuft auf Jesus zu und dann plötzlich schaut er eben. Was macht sie? Jetzt schaut er runter. Was passiert, wenn man runter schaut mit der Krone? Plutsch! Und schon ist es im Wasser. Oh, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch ein Sohn bin oder nicht. Und plötzlich in dem Moment fällt er an sinken. Jesus zieht ihn dann zum Glück raus. Er muss also nicht ertrinken. Und so geht's wie so, oder? Da merken wir jetzt etwas von der Sohnschaft, überträgt sich auf seine Jünger, oder? Sonst hätte Peter schon von Anfang an werden abgesoffen. Das können wir nicht einfach. Aber da, wo Sohn, wo Söhne sind, reagiert die Schöpfung und plötzlich sind gewisse physikalische Gesetze anders. Vorübergehend meistens, ist nicht bleibend. Für die Herrlichkeit der Söhne zu zeigen. Ein interessantes Beispiel ist auch noch Matthäus 17, das will ich euch gar nicht vorenthalten, das ist ganz interessant. Matthäus 17, Vers 27. Da geht es um die Frage wegen der Steuern, ob man jetzt am König Steuern zahlen oder nicht und so. Und nachher heißt es da, wir wollen sie jedoch nicht vor den Kopf stoßen. Geh hinunter zum See, sagt Jesus, und wirf eine Angelschnur aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul, du wirst darin eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahle damit für uns beide die Steuer. Also so tut Jesus das Finanzproblem lösen. Geh einfach mal da Fisch rausziehen. Der Erste, der du fährst, tut dem das Maul auf und dort ist die Münze drin, wo du unsere Steuern kannst zahlen. Das ist noch gäbig, wenn man so Steuern zahlen kann, oder? Natur reagiert auf einen Sohn. Spürt ihr es? Oder im Grunde noch könnte man sagen, ja, jedes Wunder, das Jesus da hat, jede Krankenheilung, die er da hat, jede Dämonenaustreibung, jede Wiederher wie einen Blinden, wo das ganze Leben blind war, ein Gelähmter. Wo das ganze Leben gelähmt ist. Das ist nicht nur irgendetwas, so ein bisschen Krankheit gewesen, ja, wo jetzt halt wieder gesungen worden ist. Da ist etwas aus dem Himmel. An Heilung, an Wiederherstellung gekommen. Weil der Sohn Zugang hat zum Reichtum vom Vater, kommt der Reichtum von unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hinein. Und es geschieht nur durch den Sohn. Das Gelenk neu werden, Augen neu werden. Der hat nicht irgendein Augenleiden gehabt, der blind. Der war tatsächlich blind gewesen. Und wenn er ein bisschen auskennt, die Augen sind tot. Das braucht neue. Braucht nicht irgendwo nur so ein bisschen Säubeli und ein bisschen etwas, und dann wird es wieder hergestellt, oder? Da im Himmel ist ein ganzes Ersatzteillager. Mit Augen und Gelenk und Sachen, die wieder hergestellt werden können. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, auch heute im Heilungsdienst, was zum Teil erlebt wird, dass wirklich Gelenk nachwachsen. Beine, die zu kurz sind, plötzlich wieder gleich lang sind, nach Gebet. Oder? Das sind Wunder. Natürlich, man kann immer sagen, das sind einfach Wunder, das hat einfach jetzt Gott hat eingegriffen. Ja, Gott hat eingegriffen, es sind Wunder, aber er greift dann ein, wenn Menschen, die in der Sohnschaft greift sind, gewachsen sind, aufstehen. Und in seiner Autorität der Himmel und das, was im Himmel ist, das Reich von Gott in die Erde reinbringen. Und nach dem sehnt sich doch die ganze Schöpfung. Nach dem sehnen wir uns doch alle an, dass die Herrlichkeit von dem Gott wieder reinbricht. In die zerbrochene Welt hinein und Menschen heilt, Menschen aufrichtet, wiederherstellt. Totenauferweckungen, oder? Das ist doch ein Wunder. Aber jetzt gehen wir in die ganze Bibel, Bruno, wir nehmen die Aspekte selbstverständlich ein. Und wir haben ja, und da wird es jetzt ganz interessant, weil wir haben ja gesehen, der Begriff Sohn von Gott kommt im Alten Testament auch schon vor. Aber dort ist er relativ dünn gesagt. Wir haben es gesehen beim Adam. Adam wird als Sohn von Gott beschrieben oder bezeichnet. Dort ist es noch so verständlich, weil er ist ja der Erste gewesen, der eben in die Sohnschaft von Gott repräsentiert hat, bevor er nachher gefallen ist mit der Eva zusammen oder umgekehrt. Und dann haben wir gesehen, dass nur noch die zwei Personen Gott als seine Söhne bezeichnet hat im Alten Testament. Wisst ihr noch, wer das war? Der Jakob, der neue Name Israel hat bekommen, wird als Sohn von Gott bezeichnet. Genau, und der David, ganz genau. Der David wird als Sohn von Gott bezeichnet. Die zwei sind nachher noch gewesen, und sonst eigentlich niemand explizit mit der Bezeichnung. Aber darum, das ist jetzt eine heisse Spur mit der Schöpfung. Oder wo reagiert die Schöpfung im Alten Testament auf Sohnschaft? Und dann entdecken wir nämlich noch ein paar mehr. Ist vielleicht ein bisschen ein Nebengläus, könnt ihr denken, aber es ist, ich denke, sehr interessant. Wo gibt es im Alten Testament Berichte, wo die Schöpfung, die Natur reagiert? Bei Elia, was passiert dort? Mhm, ganz genau. Jakobus 5, Vers 17. Das ist jetzt ein Bezug zwar im Neuen Testament, aber wo die Geschichte beschreibt. Dort heisst es. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Der Elia war so ein Typ. Ja. Der betet und dann hat sich das Wetter verändert wegen dem. Und das Verrückte war dann noch, wenn ihr die Geschichte nachlesen, das ist im ersten Königsbuch. Dass er dem König, der ist ja da, eben, das war der Prophet gewesen, und die Könige damals in Israel, die sind nicht so ganz gottesfürchtig gewesen, die sind immer in einem Clinch gewesen, gegeneinander oder zueinander. Und der Elia hat dem König gesagt, weil du so gottlos bist und weil du das Gebot vom Herrn nicht beachtest, wird es jetzt nicht mehr regnen, 3,5 Jahre lang. Und es wird im Fall erst wieder anfangen regnen, wenn ich darum bitte, wenn ich das sage. Und der König ist sternsdonners verrückt worden und hat natürlich den Elia packen. Und das ist so ein bisschen die ganze Geschichte, wir können jetzt nicht auf Detail eingehen. Und da sieht man etwas von dieser Sohnschaft hier im Elia. Und nachher die Familienrat waren am Freitag, die haben nachher von seinem Nachfolger noch etwas gehört. Wie hat der geheissen? Der Elisa, dort ist es noch fast krasser. Was hat der Elisa für Naturwunder erlebt? Wisst ihr das? Sie sind so ein bisschen unbekannt, merke ich, die Elisa-Geschichten. Dabei sind sie absolut spannend. Der Jordan hat sich geteilt, genau. Das war der Elia. Ja, Öl hat sich vermehrt, Mehl hat sich vermehrt, ja. Hat ihn wieder zum Leben erweckt, ja. Ja, genau, das Eisen, das auf dem Wasser schwimmt, das ist köstlich. Woher, den lesen wir noch, he? Ist so ehrlich. Eisen, das auf Wasser schwimmt, den hast du schon mal gesehen? Nicht, oder? Noch nie auf einer Fähre gewesen. Ja, so schwimmt es schon, aber es ist hier nicht ein Schiff, sondern es ist nämlich ein Bieli, wo nicht unbedingt so eine Hohlform hat, die schwimmt. Es war nämlich schon abgesoffen gewesen. 2. König 6, Vers 5 ist das. 2. König 6. Schnell schauen. Und er ging mit ihnen am Jordan angekommen, begannen sie Bäume zu fällen. Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von der Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken, die Axt war nur geliehen. Wo ist sie hingefallen, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. Nimm es heraus, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und ergriff das Axteisen. Hä? Das sind herrliche Geschichten. Es gibt noch andere so Storys, wo die Schöpfung reagiert. 2. Könige 20, Vers 11. Das ist noch krasser. Das ist der Jesaja, ist jetzt da am Wirken. Jesaja antwortete, der Herr gibt dir folgendes Zeichen als Beweis dafür, dass er sein Versprechen halten wird. Möchtest du, dass der Schatten der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts oder 10 Striche rückwärts wandern soll? Der Schatten geht immer vorwärts, sagte Hiskia, lass ihn 10 Schritte zurückgehen. Jesaja bat den Herrn darum und dieser ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Schritte rückwärts gehen. Was ist jetzt da passiert? Astronomen. Da ist die Sonne, da ist die Erde dreht sich und weil sich die Erde dreht, geht der Schatten an der Sonne nur vorwärts, oder? Jetzt geht der 10 Strichli hinter sich. Was passiert da im Universum? Ja, die Erde hört auf drehen und dreht nachher hinter sich. Soll ich mal vorstellen? Wisst ihr, wie das bremset hat plötzlich? Und dann geht es in diese Richtung. Ja, wisst ihr, was die für ein Tempo hat am Umfang, wenn die dreht? In 24 Stunden lang ein ist es ringsherum. Und plötzlich bremset das. Wisst ihr, wie das tut? Ja, ich weiss nicht, wie es da hat, aber es hat einfach, oder? Das Universum, die Schöpfung reagiert. Ja, genau, das ist noch die viel bessere Idee. He? Da haben wir auf der Erde nicht so ein Gerüttel. Gott hat die Sonne einfach ein bisschen auf die Seite geschoben, schnell. Also versteht ihr, das sind Sachen, wenn man das rein physikalisch und so überlegt, merkt man, wie geht das, oder? Wir wissen nicht, wie es geht, aber es geht. Warum hat sich das Wasser geteilt? Das ist physikalisch schon nicht so logisch. Und jetzt sind wir schon da in den Elia, Elisa, Jesaja, in den Propheten gewesen. Wir gehen noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte. Von unserem Mose. Mose. Da ist natürlich absolut gehäuft. Im Mose passiert ein Naturwunder um das andere, oder? Anfang tut es mit den 10 Plagen. Das sind alles Naturereignisse. Wie? Ja, der Busch, okay. Aber wenn man die 10 Plagen anschaut, oder, da die Schwärme von Fröschen, von Stechfliegen, von Brämen, die da kommen, Hagelwetter, Unwetter, also, das sind alles Natursachen. Die Schöpfung reagiert auf Mose und auf sein Wort. Und klar kann man sagen, ja, Gott hat ein Wunder da, Gott hat ja einfach eingegriffen, aber der Mose ist der gewesen, der hergestanden ist, oder? Aus Ankündigung und sieht, jetzt wird Finsternis kommen, jetzt wird das geschehen. Und dann geht's weiter beim Mose. Das Wasser teilt sich, das Volk kann durch das Rote Meer durchgehen. Und dann gibt's während der Wüstenwanderung noch so ein paar krasse, Momente, wo die Schöpfung reagiert. Ja, genau, das ist eins, so ein Beispiel. Die Wachteln, die plötzlich kommen, das ist wieder wie bei den Fischen, oder? Die wissen plötzlich, machen die ganz einen anderen Weg, als sie eigentlich gedacht hätten, und fallen zufälligerweise gerade in das Lager der Israeliten. Mhm. Wie? Also, wo er das bittere Wasser süß gemacht hat, ja. Ich möchte noch eine Geschichte nicht vorenthalten, wo haben wir die 4. Mose 16. Das ist jetzt ein kleines negatives Beispiel, aber es ist eindrücklich. 4. Mose 16, 31. 16, 31. Da ist so die Situation Korachs Aufstand, wo Leute sich gegen Mose, gegen Aaron aufgestanden sind, sich erhoben haben gegen die zwei oder insbesondere gegen Mose und das Gefühl gehabt, das, was du da machst, ist irgendwo ein bisschen gaga. Wenn du führst uns da in eine Wüste, eigentlich wäre unser verheißenes Land. Und jetzt schalpen wir da im Kreis rum, das kann es nicht sein. Und wenn wir da nachher lesen, kaum hatte Mose ausgesprochen, da wo muss ich anfangen, dass es ein bisschen Sinn macht. Ich lese ab Vers 28, 16, 28. Mose sagte, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, damit ich alle diese Dinge tue und dass ich nicht eigenmächtig handle. Wenn diese Männer sterben wie alle anderen Menschen auch und sie das gewöhnliche Schicksal aller Menschen trifft, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn der Herr jedoch etwas noch nie Dagewesenes vollbringt und die Erde sich auftut und sie und alles, was ihnen gehört, verschlingt, so dass sie lebendig ins Totenreich hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Kaum hatte Mose ausgesprochen, da spaltete sich die Erde unter ihnen, der Boden öffnete sich und verschluckte die Männer und ihre Familien samt allem, die zu Korach gehörten, sowie ihren ganzen Besitz. Sie fuhren lebendig ins Totenreich hinab, mitsamt ihrem ganzen Besitz. Die Erde schloss sich wieder über ihnen, und so verschwanden sie aus der versammelten Menschenmenge. Aber alle Israeliten, die um sie herum gestanden hatten, flohen bei ihrem Schreien, denn sie dachten, die Erde würde auch sie verschlingen. Dann schickte der Herr Feuer und verbrannte die 250 Männer, die Weihrauch darbrachten. Das ist dann noch eine andere Geschichte. Krass, oder? Die Schöpfung reagiert. Plötzlich tut sich die Erde auf. Verschluckt die Kehlen rein, aber tut sich wieder zu, fertig. Ja, also wir sehen, es hat da verschiedene Beispiele, auch im Alten Testament schon, wo die Schöpfung auf Söhne reagiert. Und darum sehen wir auch den Mose, bei ihm ist es ganz offensichtlich, er ist in dieser Sohnschaft. Er ist ein Vertrauter vom Vater, oder? Er ist einer, der Gott von Angesicht zu Angesicht sieht. Wir haben es mal ein bisschen definiert. Wer sind die Söhne von Gott? Das sind die, die sich vom Geist von Gott leiten lassen. Das sind die, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, kennen. Und bei Mose ist es offensichtlich. Aber weißt du, es heisst nie irgendwo im Text. Er wird nie als Sohn von Gott bezeichnet. Und trotzdem ist er einer, oder? Spürt ihr das? Und er ist einer, der genau das alles gemacht hat. Er hat die 1-zu-1-Begegnung mit Gott gehabt. Er hat sich gewünscht, als er auf dem Berg war, Gott zu sehen. Und er hat ihm Gott gesagt, du kannst mich nicht sehen, sonst musst du sterben. Aber du kannst mich sehen, so vorübergehen, noch so ein bisschen von hinten. Noch so der Saum vom Gewand, das darfst du schauen. Und als Mose das gesehen hat, ist er schon fast gestorben. Und dann war der Glanz auf seinem Gesicht gewesen, von der Herrlichkeit von Gott durch. In seiner Gegenwart war es. Und als er wieder ins Lager runtergekommen ist, haben sich die Leute müssen, die das nicht mehr ertragen. Der Abglanz, es war nur ein Abglanz gewesen von der Herrlichkeit von Gott, vom Angesicht von Mose. Also wir haben ganz viele Beispiele, ihr seht im Alten und im Neuen Testament, wie die Schöpfung auf Söhne reagiert. Haben wir das selber auch schon erlebt? Dass die Schöpfung reagiert. Wer war schon mal mit einem Sohn da? Kommt, erzählt mal. Ich weiss von ganz vielen Wetterwundern, die in so Solas passiert sind. Wäre jemand so frei, hier ein Zeugnis zu erzählen?
Also das absolut krasseste, was ich erlebt habe, es gibt noch ein anderes Zeug, wir waren während der Andacht und dann hat einer von den Teenie-Gielen, der bei mir in der Gruppe war, hat gebetet, dass Gott so ein Zeichen schicken soll. Ich weiss nicht mehr, in welchem Zusammenhang das Sinn gäbe oder so. Und 2 Sekunden später hat am Hang oben ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und es hat noch aus dem Baum rausgerochnet. Also das war wirklich sehr, sehr krass gewesen.
Halleluja. Das ist noch ein Beispiel. Das muss nicht ein Sola sein, aber einfach, wo er so gemerkt hat, die Schöpfung reagiert.
Das war mal in einem Sola, wo es auch hat geregnet, überall schon geflutscht, alle Kleider nass. Es ist wirklich langsam mühsam geworden. Und dann sind wir im grossen Zelt gewesen, haben gebettet. Und dann hat es aufgehört zu regnen und wir sind raus. Es war eigentlich so ein Loch gewesen. Rundum hat es geregnet, aber der hat nicht mehr.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja in diesen Solas, die ich noch Jungs geleitet habe, oder generell in diesen Lagern auch ganz manches so Wetterwunder erlebt. Eines von den ersten und auch eindrücklichsten war, wir haben mal eine Geschichte von Noah haben wir mal nachgespielt. Dann sind wir so an ein Bächli gegangen. Und haben nachher mit so Jungschi-mässig, eben mit Plachenen und so weiter, die Arche gebaut, oder? Und nachher sind wir in die Arche rein und er hat schon gesehen, die Wolken sind schwarz geworden. Es hat donnert in der Ferne und kaum war die Arche fertig gewesen, kaum war das letzte Seil angemacht gewesen, hat das anfangen zu bretschen. Und donnert und blitzt und gemacht. Und wir waren alle in dieser Arche drin und haben erzählt. Und nachher ist es korrekten und korrekten und korrekten. Und die Kinder haben gesagt, wie habt ihr das gemacht? Ich sage, ja, das haben wir nicht gemacht, aber ich glaube, Gott wollte einfach ein bisschen zeigen, wollte, ja. Nachher ist das Bächli immer höher geworden, das neben dran war. Und ist überlaufen, weil es der Rewe hat runtergelassen. Und wo die Geschichte fertig war, und die Sintflut sich langsam wieder gesenkt hat, hat es aufgehört zu regnen, haben sich die ersten blauen Fetzen hat man oben gesehen, durch die Wolken durch. Und es ist wieder schön geworden. Es hat keinen Regenbogen gegeben, tut mir leid, das kann ich nicht. Das wäre jetzt schön gewesen, so, hä, aber fast ein bisschen zu kitschig. Da hätte uns gefällt, der Regenbogen. Aber das Erlebnis war natürlich grandios gewesen. Klar, das kann man sagen, das war jetzt Zufall gewesen, das war im Frühling gewesen, das ist sowieso alle runter gewittern, also, oder? Klar. Aber ich habe andere Sachen auch erlebt, wo, eins war mal im Militär gewesen. Da sind wir so in einer tollen Übung im Jura gsi, alles für aussen. Es war im Herbst gsi, es war ganz eine schöne Woche gsi. Es war immer schön Wetter gsi. Es hat darum nichts gemacht, dass wir dort ein bisschen zeltelt haben und campiert haben und Haufen Zeug in diesem Wald innen haben aufgestellt haben. Und dann ist es gegen Ende WK gegangen und wir wussten, jetzt müssen wir das Zeug zusammenräumen. Und dann ich hätte es auch so anfangen zu tun. Und wir haben dort alles anfangen. Die Wetterprognose wäre schon vom Mittag an wüst gewesen. Das war für mich dann einer der speziellsten WKs. Ich habe das jetzt nicht alles wiedergegeben. Ich habe mich dort sehr intensiv vorbereitet auf diesen WK, gebetet, habe gefastet. Wir haben viele Wunder dort sowieso schon erlebt. Aber dann war wieder das Wetterwunder eben noch. Und dann ist wirklich, haben wir alle Zelt, alles, was war, können zusammenräumen auf die Lastwagen. Es hat schon lange gewindet wie verrückt. Die Wolken waren schon lange schwarz gewesen. Jeder hat schon gedacht, oh, jetzt verschifft sich das ganze Zeug. Es ist dann alles nass. Aber ich sage, wo die letzte Plachen auf dem Lastwagen war, hat es einfach angelassen wie ein Mohren. Und dann weiss ich noch, das sind Leute, versteht ihr, das sind Leute gewesen, die nicht an Gott glauben. Die meisten. Aber da hat es dann Leute gegeben, die mir gesagt haben, das war jetzt nicht Zufall gewesen. Die wie gespürt haben, das ist wie etwas Übernatürliches. Und wir haben in diesem Weg einen Kamerad verloren, der bei den TÜV-Fahrern einen Unfall gehabt ist. In einen Traktor hineingefahren und ist gestorben. Und ein paar Tage später, als wir Abtrittsverlesen oder was auch immer hatten, einfach das Schlussding. Es war das Burgdorf auf der Almend. Und zwar also das ganze Bataillon ist dort zusammengekommen, nicht nur unsere Kompanie, sondern alle Kompanien, im ganzen Bataillon. Also das sind, ich weiß nicht wie viele, 100 oder 1000 Leute dort waren. Und weil nachher eben der Kamerad ums Leben gekommen ist, hat der Feldprediger nachher zum Schluss, wie ein Wort gehabt. Ich kann sagen, dort sind wir gestanden mit unseren Uniformen, oder, und den Helmen. Und er hat der Mann geredet zu diesen Leuten, zu diesen Männern, zu diesen Soldaten. Über Leben, über Tod, über Auferstehung, über das ewige Leben. Ich kann sagen, das habe ich noch nie erlebt. Es war mucksmäuslich still dort. Und so eine Ehrfurcht, so eine Gegenwart von Gott, kann man nicht beschreiben. Das war im gleichen Weg. Also manchmal in der Welt, oder? Gewaltig, was das für ein Zeugnis war nachher. Bei aller Tragik innen noch. Gott reagiert auf die Söhne. Gottes Schöpfung reagiert auf die Söhne. Und manchmal sind wir uns das gar nicht bewusst, oder? Es hat einen Einfluss. Und ich habe mir dann überlegt, ja, warum passiert das denn nur in den Solas? Das hast du schon gefragt. Es ist auffällig. Es war bei uns auffällig gewesen, in der Zeit, als ich Jungschi geleitet habe. Aber ich habe so hier, zu Heimberg, in all den Jahren, die ich mitbekommen habe, habe ich immer wieder gehört, Gott hat Wunder da, was das Wetter anbetrifft. Warum passiert jetzt das nur in den Solas und nicht schon? Weil sich Menschen ganz in die Ordnung von Gott hineinstellen. Weil sich Menschen ganz vom Geist von Gott leiten lassen. Verfügbar sind und in dieser Ordnung sind und darum Söhne sind. Oder unser Problem merken wir jetzt, was das ist. Wir kippen da immer wieder raus. Wie der Petrus. Kippen wir wieder raus. Wir haben es eigentlich und wir haben es auch schon erlebt. Ich glaube, wenn ihr mal ein bisschen überlegt, vielleicht habt ihr alle schon mal solche Sachen erlebt. Aber es ist noch nicht so das Normale, dass wir es immer erleben, oder? Und es ist doch so, so auf einem Sola her, da fiebert man, da betet man, da fastet man, man macht sich ganz verfügbar, man reinigt sich auch, man enthaltet sich von sündhaften Gewohnheiten und so, man weiss, jetzt ist es wichtig, jetzt wollen wir herstehen, jetzt wollen wir etwas von Gott erleben. Und Gott steht da drin, weil wir uns von seinem Geist leiten lassen. Hat nachher, ist mehr Autorität da, ist mehr Gegenwart da, ist mehr Offenbarung da. Und das ist ein Geheimnis. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Und ich glaube, es ist genau das, was sich Gott wünscht. Es ist das, was sich die Schöpfung danach sehnt. dass die Söhne offenbar werden, sichtbar werden, dass das Reich von Gott durchbrechen kann. Oder versteht ihr das mit der Schöpfung? Das ist ja nur ein Nebengläus. Das da nicht aus. Es geht Gott nicht um die Wunder, um die Schöpfungswunder. Das ist einfach eine Folge davon, weil Gott uns Menschen die Herrschaft über die Erde gegeben hat und somit über die Schöpfung, reagiert die Schöpfung auch auf das, wenn wir wieder in die Sohnschaft hineintreten, wenn wir wieder Menschen werden, die uns vom Geist von Gott leiten lassen, wenn wir Menschen sind, die Gott von Angesicht zu Angesicht kennen. Der Mensch ist sozusagen die Brücke, das Bindeglied zwischen der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt. Und wenn der Kanal verstopft ist, dann passiert gar nichts. Das ist Funkstille. Dann kommt nichts von der unsichtbaren Welt, nichts vom Reich von Gott hier auf die Erde und wird nichts sichtbar. Aber wenn der Kanal aufgetan wird, auch wenn er vielleicht eben manchmal nur so für einen Moment aufgetan wird, dann bricht etwas rein von der Herrlichkeit, von der Gegenwart, von diesem unsichtbaren Reich von Gott in unsere Wirklichkeit hinein. Amen? Oder, das ist das Ganze, wir können das nicht noch im Detail anschauen, aber ich will das gleich noch sagen, wir Menschen sind ja als, wir sind Körper, wir sind Seele und wir sind auch Geist. Also es ist wie die drei Bestandteile, wo wir geschaffen sind. Und im Sündenfall hat ja die Schlange der Eva gesagt, eure Augen werden aufgehen. Oder werden so sein wie Gott. Und Gott hat gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum, von dieser Frucht werdet essen. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Aussagen, oder? Gott sagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von dieser Frucht essen. Und der Teufel sagt, eure Augen werden aufgehen, wenn ihr von dieser Frucht essen und ihr werdet sein wie Gott. Wer hat jetzt recht gehabt? Weil gestorben sind sie ja nicht. Also Gott hat nicht recht gehabt. Was? Ja. Vorher hat es den Tod gar nicht gegeben, ja. Also, ich hatte ein ewiges Leben gehabt dort. Das hat mal jemand provokativ gesagt. Ja, wir wissen ja nicht, wie viele Millionen Jahre das Adam und Eva gelebt haben, bis zum Sündenfall. So, das glauben jetzt doch nicht, dass die ein paar Millionen Jahre schon gelebt haben. Ja, weil da mit den Nachkommen und so, ja, stelle ich mir jetzt doch vor, dass es ein bisschen schneller auch passiert ist. Anyway, aber es ist natürlich ein bisschen die Provokation da drin. Ja. Also, wo sind wir gewesen? Wer ist gestorben? Wer hat recht gehabt? Hat jetzt Gott recht gehabt, der sagt, er sterbt? Oder hat die Schlange recht gehabt, der sagt, die Augen werden aufgehen? Und sie haben beide recht gehabt, ganz genau. Jetzt müssen wir nur schauen, auf was bezieht sich jetzt das? Wo Gott gesagt hat, ihr werdet sterben, hat er gesagt, eigentlich euer Geist wird sterben. Die Komponenten, die ihr dazu geschaffen seid, die Verbindung zur unsichtbaren Welt können zu haben, das ist tot nachher, das stirbt in euch. Und weil das tot ist, weil das abgeschnitten ist, werdet auch ihr sterben, habt ihr nicht mehr ewiges Leben, seid ihr nicht mehr mit der Ewigkeit verbunden, sondern seid ihr in die Vergänglichkeit preisgegeben. Und die Schlange hat auch recht gehabt. Die Augen gehen auf. Welche Augen sind aufgegangen? Von wem? Von welchem Teil vom Körper? Oder vom Mensch, nicht vom Körper. Ja, natürlich, die seelischen Augen sind aufgegangen. Die Seele hat plötzlich gemerkt, ich kann ja regieren. Ich sehe ja jetzt plötzlich, was eben Recht und Unrecht ist. Darum heisst es ja, das ist die Frucht, wo man kann unterscheiden kann, was gut und böse ist. Jetzt kann die Seele selber. Die hat eine Erleuchtung gehabt, die Seele. Oder jetzt ist die Unordnung reingekommen. Weil die Ordnung wäre gewesen, da ist das unsichtbare Reich von Gott. Da ist der Geist vom Mensch, der connected ist, verbunden ist mit dieser unsichtbaren Welt. Und die Informationen, die Kraft, die Vollmacht, das Leben, alles aus der unsichtbaren Welt bezieht. Die Seele vermittelt das sozusagen, ist die Übergangsposition, wo die Informationen, die vom Unsichtbaren herkommen, an den Körper und in die Welt hineinbringt. Und der Körper ist dann sozusagen das Gehäuse, ist einfach die Hardware noch, wo nachher hier sichtbar ist, aber durch den Körper fließt. Also das ist die Ordnung, wie es Gott geschaffen hat. Sein Reich, sein Geist, unser Geist, wo das am Pfad verbunden ist, unsere Seele, wo unter der Herrschaft vom Geist ist, und der Körper, wo unter der Herrschaft von Seele und vom Geist ist. Die Ordnung. Und der Geist hat regiert. Und weil der Geist regiert, hat es funktioniert. Ist das Reich von Gott durch die Menschen in der Erde sichtbar worden? Diejenigen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Oder jetzt merken wir, dass wenn wir uns vom Geist von Gott wieder leiten lassen, wenn er die Autorität hat, wenn unsere Seele sich unterordnet hat, dann werden wir in dieser Sohnschaft vorantreiben. Dann ist die Ordnung wieder hergestellt. Dann bricht das Reich von Gott durch dein Leben durch. Darum ist das der Kampfpunkt Nummer 1. Was schreibt der Paulus im Römerbrief, im Galaterbrief? Was ist der Kampf, den wir haben, wo wir drinnen stehen? Es ist genau der Kampf zwischen unserer Seele und unserem Geist. Und unsere Seele, die sich gewöhnt ist, zu regieren, die sich gewöhnt ist, zu sagen, wo es durchgeht, gewöhnt ist, alles selber zu machen und selber zu entscheiden, die ist eigentlich das Problem. Und dem sagt die Bibel das Fleisch. Die Regierung von Seele sagt die Bibel das Fleisch. Und das soll sterben. Das ist das, was Jesus sagt, gebt das Ding in den Tod. Das Fleisch muss sterben, nicht die Seele muss sterben. Gut. Nicht den Verstand müssen wir irgendwo bei der Garderobe abgeben. Sondern wir müssen es unterordnen der Herrschaft vom Geist. Das ist das Ding. Und das ist die Lösung. Aber dort ist eben ein Konflikt, oder? Dort ist der Konflikt zwischen der Regierung von Seele und der Regierung vom Geist. Die zwei kämpfen gegeneinander, sagt der Paulus. Und es gibt nur eine Lösung. Und das heisst, die Herrschaft oder die Seele muss sterben. Die Seele muss nicht kultiviert werden. Es ist nicht eine Partnerschaft. Mal sagt ein bisschen die Seele, was geht, und mal sagt ein bisschen der Geist. Sondern es ist ein Sterben von der Regierung von der Seele. Und das ist unsere Herausforderung. Das ist unser täglicher Kampf. Das ist eigentlich alles, worum es geht. Und wenn wir unsere Seele, die Regierung von unserer Seele gestorben ist, wenn wir das in den Tod gegeben haben, das ist eigentlich das, was wir in der Taufe zum Ausdruck bringen. Wir geben unser alten, selbstbestimmten, ich-zentrierten, seelenbeherrschten Leben in den Tod. Und wir, wenn wir aus dem Wasser rauskommen, wir empfehlen den Heiligen Geist und die Regierung von dem Geist und gehen in dieser Regierung unter der Leitung von seinem Heiligen Geist weiter. Und das ist die Herrlichkeit der Söhne von Gott. Das ist das, was sich Gott wünscht, dass wir drinnen leben. Das ist das, was sich die Schöpfung danach sehnt, dass diese Ordnung wieder hergestellt wird und dass wir da drinnen laufen. Und was passiert nachher durch unser Leben? Ihr werdet Hände auf Kranke legen und sie werden gesund. Ihr werdet Tote auferwecken, ihr werdet Zeichen und Wunder tun, ihr werdet mein Evangelium verkündigen. Und ihr werdet in dieser übernatürlichen Salbung laufen, genau gleich wie ich bin gelaufen, hat Jesus gesagt. So wie mir der Vater sendet, so sende ich euch in gleichlicher Autorität, in gleichlicher Vollmacht. Gut. Fasse es, wer es fassen kann. Was? Ja, das ist eben, dass sie jetzt selber aus eigener Kraft ohne die Quellen müssen regieren. Das ist ein Fluch. Das hat sich auch bewahrheitet, ja. Sie sind jetzt wieder Gott über deren Erde eigentlich. Aber ohne den wirklichen Gott. Und masslos überfordert mit dem, weil sie es gar nicht können. können wir nicht. Menschheit ist mit allem masslos überfordert. Sie tun zwar immer noch so, wie sie alles im Griff hätten. Nicht einmal das Finanzsystem haben sie im Griff. Nicht einmal das, was sie selber erfunden haben, haben sie im Griff. Verschwiegen die alles anderen, oder? Aber es wird immer noch so da, die Wissenschaft und die Wissenschaft und die Wissenschaft. Oder? Es wird uns immer noch vorgegaukelt, wie wenn man alles im Griff hätte. Dabei hat man schon lange nicht mehr im Griff. Die Fragen, respektive die Antworten auf all die Probleme, die wir heute in der Welt haben, das hat niemand hat die Antworten. Aber jemand hat sie. Die Söhne und Töchter von Gott heissen. Und darum sind wir gefragt, in diesem Land, in dieser Wirtschaft, in dieser Welt aufzustehen und Weisheit zu vermitteln. Was hat der Josef in Ägypten gehabt? Ja. Die Weisheit von Gott ist durch Josef reingekommen. In das weltliche System und hat das weltliche System vor einer riesen Finanz- und Wirtschaftskrise gerettet. Das brauchen wir, solche Josefs. Josef ist übrigens so einer der Söhne. Wir haben nicht alle durchgescannt hier. Einer von diesen Söhnen. Ja, ich glaube, wir hören mal da. Merken einfach, Jesus, dass wir total herausgefordert sind. Und dass gerade das ganze selbstbestimmte Leben, die Seelenregierung, wirklich das Problem ist in unserem Leben. Und ich merke, es ist auch das Problem in meinem Leben. Immer wieder ist die Tendenz da, so alles selber wollen zu machen, alles selber wollen zu tischeln, sich nach den eigenen Launen, nach den eigenen Vorteilen, nach den eigenen Wertmaßstäben zu orientieren und diese Worte und die Geist irgendwo so hinten anzustehen. Wir nehmen die schon zwischen wieder führen, wenn wir die brauchen. Aber im Normalfall regieren wir selber. Und das ist so eine Armseligkeit, die ich merke. Da kommt so wenig von deinem Reich nachher durch. Von dem Reichtum, den du uns möchtest schenken, in jeder Hinsicht. Und da bitte nicht einfach um dein Erbarmen. Und dass du auf uns geöffnete Augen nicht von unserer Seele, sondern von unseren Herzen schenkst. Dass wir erkennen können, zu welcher Herrlichkeit du uns berufen hast. Das ist das Gebet, das Paulus dort im Epheserbrief betet. Schenk uns geöffnete Augen, dass wir erkennen können, zu welcher Herrlichkeit du uns eigentlich berufen hast. Und wir bekennen dir, dass wir oft so in Armseligkeit sind. So in diesem irdisch-weltlichen, so verhangen sind, so verklebt sind. Uns so beeinflussen durch das, was in den Zeitungen steht, was von den Medien herkommt. Wo uns nur die weltlichen Dimensionen vor Augen führen. Und wir vergessen und wir verlieren die göttlichen Maßstäbe. Schenk Erbarmen, Herr. Schenk, dass wir Menschen werden, die vom Geist von Gott, von deinem Geist, nicht nur erfüllt sind, sondern geleitet sind. Dass wir nicht nur sagen können, wir haben irgendeinmal mal vor 20 Jahren Geistestaufe erlebt. Wir haben irgendeinmal mal so etwas Übernatürliches erlebt. Sondern wir können sagen, wir sind geleitet von deinem Heiligen Geist. Danke, Vater, dass wir das nicht selber können machen und auch nicht selber müssen machen, sondern dass wir einfach dürfen sagen, ich will mein altes Leben, ich will meine selbstbestimmte Natur in den Tod geben. Einmal mehr. Und sagen, du sollst regieren durch die Heilige Geist. Und du hast Gewaltiges vor. Mit uns, durch uns, in dieser Welt. Und das soll jedes Einzelne entdecken und erkennen, was im Alltag, von Montag bis Samstag, sein Gottesdienst soll feiern, seinen Auftrag soll wahrnehmen, mutig soll herstehen, aus dem Geist geleitet raus soll Sachen können geben, Menschen können dienen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in den Familien, Jesus. Wir brauchen dich. Und ich danke dir, dass es dein Plan ist und dass es dein Wunsch ist, dass das geschieht. Und wir wollen dir einfach herhaben und sagen, wir sind so bedürftig. Und jeden Stolz wollen wir in den Tod geben. Wollen wir dir als Sünde bekennen, der so selber noch alles im Griff haben will, alles noch kontrollieren will. Wo wir selber noch so Gott spielen wollen. Wir müssen alles im Griff haben. Herr, erbarm du dich und nimm uns das Zeug weg. Lass uns dir vertrauen und sagen, du bist Gott. Du regierst unser Leben und du regierst es gut. Auch wenn wir manchmal nicht nachkommen. Danke, dass du mit deinem Segen und mit deinem Schutz über allen wachst jetzt so. Danke, dürfen wir mit deinem Beistand und deiner Gnade jeden Tag rechnen. Und ich bin gespannt auf die Zeugnisse, die wir werden hören in nächster Zeit, wenn wir merken und spüren, wie deine übernatürliche Dimension in unser Sichtbaren hineinwirkt. Amen.